D-Radio Wissen. Update.
Ich habe noch einmal sehr deutlich gemacht, dass ich Vergleiche mit der Nazizeit und Ausfällen gegen Demokratie und Rechtsstaat in Deutschland verbieten.
Immerhin ein Gespräch. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat sich in Berlin mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu getroffen. Dabei wurde aber klar, der Streit zwischen beiden Ländern ist noch längst nicht vom Tisch. Unser erstes Thema im Update bei D-Radio Wissen mit Peter Neuhaus.
Update.
Also, unser heutiges Treffen war gut, war ehrlich, war freundlich im Umgang und auch offen, aber eben durchaus auch hart und kontrovers in der Sache.
Trotz schwerer Anschuldigungen will die Bundesregierung mit der türkischen Führung im Gespräch bleiben. Außenminister Gabriel hat sich mit dem Außenminister der Türkei Çavuşoğlu ausgetauscht. Dabei machte Gabriel klar, Nazi-Vergleiche im Streit um abgesagte Auftritte türkischer Regierungspolitiker gehören sich nicht.
Dies ist das freieste Land, das auf deutschem Boden jemals existiert hat. Und ich glaube, dass sich Vorwürfe wie in den letzten Tagen nicht wiederholen dürfen.
Gabriel bezog sich unter anderem auf Aussagen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Der hatte Absagen von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in Deutschland mit Nazi-Praktiken verglichen. Und auch Gabriels heutiger Gast hatte sich ähnlich geäußert. Gestern noch sagte Çavuşoğlu, Deutschland habe ein repressives System, alle Praktiken ähnelten denen der Nazizeit. Gabriel bemühte sich, den Ton zu entschärfen. Der Außenminister erinnerte an die gewachsene Freundschaft beider Länder. Weder Deutschland noch die Türkei hätten ein Interesse an einem dauerhaften Streit. Ein Ende der Spannungen ist aber nicht in Sicht. Das zeigte sich schon allein daran, dass Gabriel nach dem Gespräch allein vor die Presse trat. Ein Foto mit Handschlag, Fehlanzeige. Çavuşoğlu machte sich schnell auf den Weg zur Tourismusmesse ITB, um für die Türkei als Reiseland zu werben. Dort bezeichnete er Gabriel als einen Freund, das Gespräch sei offen gewesen. Er sagte aber auch, dass in Deutschland eine Verunglimpfungskampagne gegen die Türkei geführt werde. Präsident Erdogan sei zum Hassobjekt geworden.
Wir müssen uns entscheiden, wollen wir als zwei Freunde unseren Weg fortsetzen oder ziehen wir es vor, uns voneinander loszureißen. Wir wollen, dass wir unseren Weg als zwei Freunde fortsetzen, aber auch Deutschland muss an diesem Punkt seine Entscheidung treffen.
Neben Nazi-Vergleichen war auch der Fall des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel Thema beim Ministertreffen in Berlin. Gabriel sagte anschließend, eine unbefristete Untersuchungshaft gegen Yücel sei falsch und unangemessen.
Wir setzen uns mit Nachdruck für die Freilassung ein, nicht nur von ihm, auch für die anderen inhaftierten Journalistinnen und Journalisten. Vor allen Dingen aber wollen wir jetzt konsularischen Zugang haben. Das hat der türkische Ministerpräsident der deutschen Kanzlerin vor einigen Tagen zugesagt.
Çavuşoğlu sagte zu dem Fall, es sei Sache der türkischen Justiz, darüber zu entscheiden. Das Treffen der Außenminister sorgte auch für Kritik. Für die Spitzenkandidatin der Linken, Sarah Wagenknecht, reicht ein Gespräch nicht aus.
Also ich muss sagen, ich finde das wirklich unglaublich, was die Bundesregierung sich bieten lässt. Und jetzt zu sagen, intern habe ich ihm aber die Meinung gesagt, die Frage ist doch, warum man nicht Druck ausübt.
Wagenknecht forderte die Bundesregierung auf, sich klar zu Auftritten türkischer Politiker zu äußern. Und sich nicht hinter einzelnen Bürgermeistern zu verstecken.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Über das Treffen Gabriel Çavuşoğlu wird auch im Netz diskutiert. Ralf Tarifa meint, ein echter Weichspüler, der Herr Gabriel. Statt eine sofortige Freilassung des Journalisten zu fordern und mit einer eindeutigen Ablehnung politischen Wahlkampfes in Deutschland zu punkten, diplomatisiert er so wie gehabt. Rückgrat sieht anders aus. Ähnlich sieht das auch Attila Teri. Er schreibt: Böser Porsche, und das war's. Eine klare Haltung sieht leider anders aus, auch dann, wenn Konflikte nicht verschärft werden sollten. Mario Messerschmidt versucht es mit Sarkasmus. Herr Minister Çavuşoğlu, ich muss in aller Entschiedenheit und mit entsprechender Klarheit mein Bedauern darüber aussprechen, dass die deutsche Regierung sich noch nicht entschuldigt hat, beleidigt worden zu sein. Sieglinde Buda zieht ein anderes Fazit. Herr Gabriel hat bei seinem Statement gewiss nicht glücklich und zufrieden ausgesehen, aber in dieser sehr brenzligen Zeit Ruhe bewahrt. Auch Bernd Kempf meint, Gabriel hat seinen Job gemacht. Mehr war aus politischer Sicht nicht drin. Jacqueline Jan Willems sieht das ähnlich und meint, Deutschland täte gut daran, die Beziehungen auf ein Minimum zu reduzieren. Soldaten aus Incirlik abziehen, keine Waffenlieferungen mehr, keine Gelder mehr und.
Was sonst noch wichtig war?
Honor, Joyce, K. Egal in welcher Religion, ein Krankenhaus gilt immer als Tabu. Wer ein Krankenhaus angreift, vergreift sich damit am ganzen Land.
Afghanistans Präsident Ashraf Ghani verurteilt den Angriff auf ein Militärkrankenhaus in Kabul. Mehr als 30 Menschen wurden getötet, vor allem Patienten und Krankenhausmitarbeiter. Die Täter hatten sich als Ärzte verkleidet und waren mit Maschinenpistolen und Handgranaten bewaffnet in das Krankenhaus gekommen. Ein Arzt erzählt, dass er sich noch retten konnte.
Ich befand mich gerade im Operationssaal, als einer der Attentäter hereinstürmte. Er trug einen weißen Kittel und eröffnete sofort das Feuer. Ich fiel zu Boden, dann schoss er auf meine Kollegen. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber ich entkam durch den Hinterausgang, der mit Stacheldraht versehen war.
Ein Ableger der Terrororganisation IS hat den Anschlag für sich beansprucht. Die Angreifer hatten sich fast 7 Stunden lang Feuergefechte mit Sicherheitskräften geliefert. Inzwischen ist der Einsatz beendet. Nach Angaben des Innenministeriums sind alle Terroristen tot. Kliniken und medizinisches Personal werden in Afghanistan häufiger Opfer von Gewalt. Die UNO hatte 2015 und 2016 mehr als 240 Angriffe gezählt. Heute war die Kanzlerin dran. Angela Merkel wurde im Untersuchungsausschuss des Bundestages zur VW-Abgasaffäre befragt. Viel kam nicht dabei rum. Nach ihrer Aussage hat sie davon erst aus den Medien erfahren. Merkel sagte, sie habe nicht den Eindruck, dass es von Behördenseite Fehler oder Versäumnisse gegeben habe. Sie warnte außerdem davor, die deutsche Autoindustrie mit Umweltauflagen zu überfordern. Merkel war die letzte und ranghöchste Zeugin. Der Untersuchungsausschuss zur Abgasaffäre bei Volkswagen soll klären, ob die Bundesregierung etwas davon wusste. Und wenn ja, wie viel und seit wann? Seit seiner ersten Sitzung im vergangenen Sommer hat er rund 70 Zeugen befragt. Die Sicherheitsbehörden sind mit einer deutschlandweiten Razzia gegen ein illegales Internetforum vorgegangen. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes durchsuchten etwa 1000 Beamte mehr als 120 Wohnungen und Geschäftsräume. In dem mittlerweile abgeschalteten Forum crimenetwork.biz soll mit illegalen Waren und Dienstleistungen gehandelt worden sein. Die Behörden werfen 11 mutmaßlichen Administratoren die Bildung einer kriminellen Vereinigung vor. Gegen Nutzer der Plattform wird unter anderem wegen Betrugs, Geldwäsche und wegen illegalen Handels mit Drogen und Waffen ermittelt. Jan Böhmermann ist mit seiner Sendung Neo Magazin Royal wieder unter den Gewinnern beim Grimme-Preis. Frauke Gerlach, Direktorin des Grimme-Instituts.
Ich sage mal, wir können nichts dafür, dass Böhmermann schon wieder gewonnen hat. Das Team ist einfach so gut.
Die Auszeichnung bekommt Böhmermanns Sendung unter anderem dafür, dass sie fragwürdige Produktionsbedingungen bei der RTL-Sendung Schwiegertochter gesucht aufgedeckt hat. Gleich 2 Grimme-Preise bekommt die ARD-Trilogie Mitten in Deutschland NSU.
Was noch wichtig wird.
Morgen startet in Brüssel ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EU. Eines der Themen, der Umgang mit Flüchtlingen. Im Vorfeld gab es einen Appell von über 160 Nichtregierungsorganisationen aus 20 Ländern an die EU. Sie fordern, bei der Flucht- und Migrationspolitik die Menschenrechte zu achten. Unter anderem haben sich Pro Asyl, Save the Children und Oxfam zusammengetan. In dem Schreiben der Organisationen heißt es, die Regierungen müssten die Rechte und Werte hochhalten, die seit 60 Jahren die Gründungsprinzipien der Europäischen Union bilden. Flüchtlinge dürften nicht einfach abgewiesen werden. Stattdessen sei eine nachhaltige und weitsichtige Migrationspolitik notwendig, auch weil rechtspopulistische Kräfte stärker würden. Die NGOs fordern sichere und legale Zugangswege nach Europa, mehr Plätze für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge und dass es leichter wird, Familien wieder zusammenzuführen.
Und sonst in der Welt?
Das britische Magazin Economist bescheinigt Island jetzt schon die besten Arbeitsbedingungen für Frauen. Sie sollen aber noch besser werden. Die Regierung will von jedem Unternehmen einen Nachweis darüber einfordern, dass Männer und Frauen gleich bezahlt werden. Das hat der Gleichstellungsminister heute am Weltfrauentag erklärt. Er sagte, es sei der richtige Zeitpunkt für etwas Radikales in dieser Angelegenheit. Im Economist-Index geht es um den Anteil berufstätiger Frauen, Hochschulabschlüsse von Frauen, die Zahl von Managerinnen und den Frauenanteil im Parlament. Island schneidet insgesamt am besten ab. Deutschland belegt Rang 19. Trotzdem, auch in Island verdienen Frauen durchschnittlich 14-18% weniger als Männer. Die Regierung will diese Lücke innerhalb der nächsten 5 Jahre schließen. Sexualkundeunterricht in China war bislang eher mangelhaft, mit entsprechenden Folgen. Sexueller Missbrauch von Minderjährigen ist weit verbreitet, die HIV-Ansteckungsrate steigt und statt zu verhüten, entscheiden sich viele junge Frauen für eine Abtreibung. Die chinesischen Behörden wollen gegensteuern und haben einen ersten Schritt getan. Sie haben ein neues, fortschrittliches Sexualkundebuch für den Schulunterricht veröffentlicht. Das sorgt gerade für Diskussionen. Sexuelle Belästigung und Missbrauch werden thematisiert, genauso wie Gleichberechtigung, Verhütung und Homosexualität. In sozialen Netzwerken beschweren sich viele Eltern über direkte Sprache und Bilder. Bildungsexperten verteidigen das neue Buch und sagen, nur wenn man diese Themen direkt anspreche, könne man Kinder vor sexuellem Missbrauch schützen. In der kanadischen Stadt Onaway haben sich am Montag viele verwundert die Augen gerieben. Aus ihren Leitungen kam nämlich pinkes Wasser. Und dann wurden viele auch ziemlich sauer, weil sie erst am nächsten Tag erfuhren, was der Grund dafür war. Eine Chemikalie, mit der die Stadtverwaltung das Wasserwerk gespült hatte, um Eisen und Mangan zu entfernen. Aus Versehen war davon auch etwas in die Leitungen gelangt. Der Bürgermeister der Stadt hat sich laut der BBC jetzt bei den Bürgern für die schlechte Kommunikation entschuldigt. Die Chemikalie Kaliumpermanganat sei harmlos. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation kann sie Hautirritationen auslösen. Bis jetzt gab es in Onaway aber keine Beschwerden.
Wissensnachrichten.
Unsere Computer werden immer schlauer und wir bleiben genauso schlau oder dumm wie vorher. Wo ist eigentlich der Punkt, an dem wir nicht mehr verstehen, was die Programme eigentlich machen, die wir erfunden haben? Fakt ist, an dem Punkt sind wir längst. Deshalb gibt es jetzt Forscher, die wiederum untersuchen, was in den Schaltkreisen so vor sich geht. Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten. Wie schwierig ist das?
Naja, also ich sag mal, bei so klassischen Programmen ist es relativ einfach. Du guckst in den Code, da steht genau drin, was wann wie passieren soll. Inzwischen gibt es aber immer mehr Software, die man selbstlernend nennt. Also die kann selbst Zusammenhänge analysieren und dieses Wissen dann auch anwenden. Das ist zum Beispiel super für die Fotoerkennung. Du zeigst dem Programm Fotos von Gorillas und welche von Menschen und sagst dazu, das ist ein Gorilla und das ist ein Mensch. Und der Computer, der kapiert irgendwann selber, auf welche Merkmale er achten muss und kann dann danach alleine entscheiden. Und dabei greifen diese Rechner auf sogenannte neuronale Netze zurück, die den Nervenzellennetzen in unserem Hirn nachempfunden sind. Und bei diesen Programmen, da ist es ziemlich schwierig hinterher zu sagen, und wie ist jetzt genau diese Entscheidung eigentlich zustande gekommen?
Aber das Forscherteam hat es jetzt doch geschafft.
Ja, mit einigem Aufwand. Sie haben extra eine neue Software geschrieben, die diese Entscheidungen zurückverfolgt hat. Also geguckt hat, welche Infos haben dafür eine Rolle gespielt. Und die Forscher haben das ausprobiert mit zwei selbstlernenden Programmen, die Pferdebilder erkennen sollten. Rauskam, das eine hat sich die Umrisse der Tiere in den Bildern angeguckt und dementsprechend entschieden. Das andere Programm hat sich stattdessen einfach die Copyright-Angaben im Bild angeschaut und geprüft, ob diese Namen, die da standen, irgendwas mit Pferden zu tun hatten.
Aber müssen wir das unbedingt wissen?
Also wenn wir uns auf selbstlernende Programme verlassen, dann sollten wir schon wenigstens so ungefähr wissen, was die so machen. Es gibt Software zum Beispiel, die wie ein Hautarzt Hautkrebs erkennt. Und in den USA werden solche Algorithmen benutzt, um vorherzusagen, ob Kriminelle wieder straffällig werden. Und je nachdem wird zum Beispiel die Kaution höher oder niedriger angesetzt und das Strafmaß bestimmt. Also die Einsatzgebiete, die werden ständig mehr.
Nicht um Gesundheit oder die Freiheit, aber immerhin um die Liebe geht es bei unserem nächsten Thema. Pheromone, also Lockstoffe, die wir unterbewusst anziehend finden, gibt es manchmal in Parfüms, aber man kann das auch lassen.
Ja, Forscher der Uni von Westaustralien haben das getestet, ob zwei bestimmte Pheromone wirklich helfen, die in manchen teuren Düften sind, also ob sie wirklich anziehend wirken. Knapp 100 Testpersonen sollten Bilder von Gesichtern bewerten nach Attraktivität und mal haben sie eben gleichzeitig diese Hormone unter die Nase gekriegt und mal nicht. Und das Ergebnis war, es gab keinen Unterschied. Also es gibt zwar Studien, bei denen es angeblich Effekte gab, zum Beispiel von Männerschweiß, in dem diese Lockstoffe ja auch drin sind. Diese Studien sind aber ziemlich umstritten. Und manche Forscher sagen deshalb, bei Menschen gibt es eigentlich gar keine richtigen Pheromone. Sowas funktioniert nur bei Tieren.
Schade eigentlich. Aber wo wir schon bei schlechten Nachrichten sind, geht es gleich unschön weiter.
Ja, Regentropfen sind zwar hübsch anzusehen, gerade wenn man so Aufnahmen von einer Highspeed-Kamera anguckt, wie die dann so auf dem Boden zerplatzen, ganz künstlerisch. Aber womöglich sind diese Tropfen eigentlich voller Bakterien. Wissenschaftler vom MIT haben genau solche Slow-Mo-Aufnahmen gemacht und den Boden vorher mit fluoreszierenden Bakterien präpariert. Und das Ergebnis war, die Tropfen nehmen die Bakterien vom Boden beim Aufprall auf und beim Spritzen und transportieren sie so ein Stück weiter. Jetzt nicht unbedingt sehr weit, muss man sagen.
Das heißt, ich muss jetzt die Luft anhalten, wenn ich im Regen an einem Hundehaufen vorbeigehe?
Könnte man jetzt vielleicht denken, aber ich glaube, so hoch spritzt es wohl eher nicht. Also ob sich auf diesem Weg überhaupt Krankheiten weiter verbreiten können, das wollen die Forscher erst noch untersuchen.
Danke, Sophie Stiegler mit den Wissensnachrichten.
Wetter.
Auch heute Abend ändert sich am Wetter nicht viel. Fast überall bleibt es grau und nass. Nur der äußerste Osten ist weiter trocken. Dazu kühlt es sich auf 8 bis 2 Grad ab. Morgen hängen die dicken Wolken vor allem in der Südhälfte. Im Norden kann ab und zu auch mal die Sonne rauskommen. Dazu wird es mit höchstens 7 bis 14 Grad ein bisschen wärmer als heute.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.